2 von 3 Frauen haben eine Inkontinenz. Spätestens wenn es zur hormonellen Umstellung Richtung Menopause geht, wird das Thema Beckenboden eigentlich bei, sagen wir, fast allen Frauen relevant.
Bei Finanzen würde ich niemals diese Karte der strategischen Inkompetenz ziehen. Ich finde, das ist fahrlässig für einen selbst. Das können wir bitte auch beim Notgroschen tun, dass wir dort uns zur Priorität machen und sagen, das ist mir wichtig, das ist mein Ziel. Und dann sage ich eben zu bestimmten Sachen nein.
Schwungmeister, der Podcast der Initiative Finanzheldinnen. Hier teilen wir persönliche Geldmomente, besprechen Alltagsthemen aus finanzieller Perspektive, beantworten Fragen aus der Community und versorgen dich mit neuen Wissensimpulsen und Karrieretipps.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect.
Sind Finanzen ein Thema, das man sich in einer Beziehung aufteilen kann und sich nur einer darum kümmert? Diese Frage diskutieren Svetlana und ich im heutigen Let's Talk About. Im Deep Dive hat Kim 2 Beckenboden-Expertinnen zu Gast. Da wir im Schwungmasse-Podcast viele verschiedene Themen aus finanzieller Perspektive beleuchten wollen, gehört auch die Gesundheit von uns Frauen dazu. Es geht um die Parallelen zwischen Sparroutinen und Workouts, warum die Beckenbodengesundheit für jede Frau wichtig ist und wie wir in unseren Körper investieren können. In der letzten Kategorie unserer Community Corner beantwortet Svetlana heute die Frage, wie der Notgroschen aufgebaut werden kann, auch wenn er immer wieder in Anspruch genommen werden muss. Es sind wieder, wie ich finde, viele wertvolle Gedanken und Impulse und bestimmt auch der eine oder andere Aha-Moment dabei. Also viel Spaß mit der Folge. Let's talk about. Svetlana, ich habe ein Thema mitgebracht. Und zwar.
Yes, ich bin gespannt.
In Deutschland, also die WM ist ja für Deutschland vorbei. Aber jetzt im Nachgang gibt es trotzdem ja noch begleitende Formate, würde ich sie mal nennen. Wie eine Doku über Joshua Kimmich. Hast du die geschaut?
Wir haben das mal angefangen. Das wurde im Free TV nach irgendeinem Fußballspiel übertragen. Ich fand die aber langweilig, wir haben das nicht weitergeguckt.
Okay, ist auch gar nicht so wichtig, weil ich habe sie auch nicht geschaut, aber ich bin über einen Newsletter darauf aufmerksam geworden und dachte, ach, das ist ein spannendes Thema und das bringe ich hier mal mit. Und zwar sind da Sätze in dieser Doku gefallen wie, wenn ich etwas brauche, gehe ich bei uns einfach an den Kühlschrank. Und er habe ja wirklich gar keinen Plan, was die Familie braucht. Bedeutet, seine Frau ist also diejenige, die für die Familie, und die haben ja 4 gemeinsame Kinder, alles einkauft, organisiert, weiß, was man braucht, wann man es braucht und wo man es vor allem dann herbekommt. Und dann wurde in diesem Newsletter dann im Prinzip so, ja, der Schluss gezogen, dass es ja keine Kompetenzschwäche ist von Herrn Kimmich. Er könnte ja wahrscheinlich auch genauso gut einkaufen, aber dass es das Phänomen strategische Inkompetenz beweist. Also, dass man in dem Moment sich bewusst dafür entscheidet, dieses Muster fortzuführen, damit eben die Frau immer diese Tätigkeiten übernimmt. So. Mhm. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, in meinem Kopf rattert das und passiert viel. Ja, wir lassen es erstmal so stehen, okay? Mhm.
Genau. Ich wollte nämlich jetzt den Bogen spannen zu unserem Thema, Finanzen.
Ja.
Und vielleicht erinnerst du dich an ein Event, was wir hatten, auf dem eine Frau auch erzählt hat, dass das Thema Finanzen bei ihnen in der Familie der Mann macht und dass das aber ja eine ganz bewusste Entscheidung und vor allem eine Aufgabenteilung ist. Und ich habe in dem Moment dann jetzt, als ich diesen Newsletter gelesen habe, gedacht, ist das vielleicht strategische Inkompetenz oder wirklich Aufgabenteilung und Mental Load Reduzierung. Also wo macht man da den Unterschied und kann man das überhaupt bei Finanzen machen oder ist da der Einkauf nicht wirklich was anderes?
Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist sofort, dass ich sagen würde, bei Finanzen würde ich niemals diese Karte der strategischen Inkompetenz ziehen. Ich finde, das ist fahrlässig für einen selbst. Egal, wie ich dazu denke, also das Thema Einkaufen kann man es vielleicht noch eher machen. Ja, aber ich finde, bei Finanzen ist es so wie mit Versicherung. Das ist eine Sache, dass ich auch da sagen würde, bei Versicherung brauche ich genau die, die wirklich für mich ein Existenzrisiko haben. Ja. Und so ist es mit Finanzen auch. Kümmere ich mich nicht, habe ich für mich einfach ein Existenzrisiko. weil ich nicht weiß, ob für mich gut vorgesorgt ist. Ja, ob das, na, wie, ich weiß nicht genau, was kann ich mir leisten, so in welchem Rahmen bewege ich mich, wie sind meine Rücklagen, das ist vielfältig. Und da finde ich, wenn man, und das machen ja viele, wenn man in einer Partnerschaft für sich so eine Art Aufgabenteilung vornimmt, ich finde das Thema so strategische Inkompetenz, okay, das ist schon irgendwie sehr bullisch formuliert so, also ich sage jetzt mal Aufgabenteilung vornimmt, das kann ich ja verstehen. Aber auch, glaube ich, da ist eine gute Varianz immer, ne, dass man halt da nicht irgendwie sich da so hintrainiert, immer das Gleiche zu machen. Aber bei Finanzen ist das ein Punkt in einer Partnerschaft, wo es für mich nicht gelten würde. Da würde ich harten Veto einlegen und sagen, nein, das ist etwas, das kann man, da kann man sich wochenweise abwechseln. Keine Ahnung, man mal checkt der eine das Konto, mal der andere, mal zahlt der die Überweisung oder richtet einen neuen Dauerauftrag oder irgendwas ein oder macht vielleicht ein Rebalancing. Spätestens da sollte man aber eigentlich gemeinsam drüber sprechen. Also ich finde, auch da kann das mal so punktuell Aufteilung geben, aber nicht, also ne, keine.
Nicht komplett. Ja, und wie wir ja auch immer sagen, also wir müssen ja in der Lage sein, selbst finanzielle Entscheidungen treffen zu können. Und wenn ich das komplett abgebe, weiß ich ja im Zweifel auch gar nicht, was sind die Konsequenzen von den Entscheidungen, die jemand anderes für mich getroffen hat. Also wie du sagst, man kann sich da wahrscheinlich abwechseln oder vielleicht auch gewisse Aufgaben übertragen, aber man muss ja über alles im Bilde sein, weil es mich persönlich und meine Zukunft betrifft.
Total, das finde ich auch. Und deswegen meine ich, das ist ein hohes Existenzrisiko, wenn ich das nicht tue in dem Fall. Und da ist guter Glaube auch nicht das Entscheidende. Weißt du, beim Einkaufen ist es jetzt nicht so schlimm, wenn die Butter vergessen wurde, dann kaufst du die am nächsten Tag. Bei Finanzen merkst du es aber nicht sofort, ja, wenn du vergessen worden bist, wenn deine Altersvorsorge vergessen wurde oder du ein schlechtes Produkt hast, das merkst du ja nicht am nächsten Tag. So, ja. Kannst nicht einfach so korrigieren. Also da würde ich wirklich sagen, für Finanzen auf gar keinen Fall. Und es ist doch auch ein schönes gemeinsames Thema. Gerade in Familie, ne, wenn wir jetzt noch mal kurz den Bogen zurückspannen zur Familie Kimmich, ich meine, die haben vier gemeinsame Kinder, da musst du ja auch gemeinsame finanzielle Entscheidungen für die Kinder und für dich als Familie treffen. Die trifft doch nicht nur einer. Auch wenn da wahrscheinlich einer vorwiegend das Geld verdient, ist was anderes, aber in dem Fall, die trifft man doch gemeinsam. Ja, also das würde ich, wie siehst du das? Würdest du das komplett abgeben? Könntest du dir das vorstellen?
Nein. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe auch mit meinem Freund vor der Aufnahme darüber gesprochen, ob es Bereiche gibt, in denen ich beispielsweise mich wirklich strategisch inkompetent anstelle, ob er da irgendwie ein Beispiel hätte. Und er meinte dann so, nee, eigentlich nicht. Im Zweifel, du könntest das alles, sondern wir haben, also er hat gemeint, Getränke holen. Da habe ich gesagt, naja, aber das kann ich auch. Aber das haben wir halt wirklich aufgeteilt. Dafür mache ich andere Sachen im Haushalt. Das ist so eine klare Aufgabentrennung. Ansonsten machen wir sehr, sehr viel beides und auch gleich. Ich glaube, das müsste man irgendwann mal trennen vielleicht, damit es einfach klarer ist, wer was macht. Aber diese strategische Inkompetenz, nee. Ja, obwohl vielleicht beim Reifenwechsel. Da muss ich sagen, mein Bruder kümmert sich um sein Auto und von meinen Eltern. Und da stelle ich mich ganz faul in die Schlange an und sage, ach, mach doch meins gerade noch mit. Ja. Aber wenn er das nicht machen würde, wüsste ich auch, wie ich andere Reifen aufs Auto bekomme. Ja, das glaub ich auch. Da ist es auch nicht, dass ich nicht wüsste, wie es geht. Und das, ja, das ist eher vielleicht ein bisschen Faulheit.
Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie das bei mir ist. Und das würde ich ähnlich so unterschreiben. Es gibt vielleicht einen Bereich, wo ich sage, da spiele ich eine strategische Inkompetenz. Das ist, hat alles was mit Strom zu tun hier. Weißt du, so Lampen anbringen hier mit Erdung und mit Sicherheit, ne? Dass ich meine, andere werden ja auch nicht damit geboren, das zu wissen. Die haben sich das auch irgendwo erarbeitet.
Ich habe schon tolle YouTube-Videos geschaut.
Es wäre jetzt nicht so, dass ich sage, ich könnte mir das nicht aneignen. Ich habe da nur kein Interesse, das muss ich sagen. Das ist oft eher so ein Treiber, ich habe da kein Interesse, keine Lust zu. Und ich habe da auch einfach sehr viel Respekt. Weil, weiß ich auch nicht, Strom macht mir immer Schiss. Irgendwie so. Ja. Da würde ich es vielleicht spielen, aber auch schon, wie du sagst, wenn jetzt keiner da wäre, der das jetzt privat machen würde, dann würde ich es outsourcen und dann würde da jemand kommen. Ja. Genau. Und dann machen. Und es gibt bestimmt auch andere Bereiche, wo ich sage, also alles rund ums Auto interessiert mich jetzt auch nicht so doll. Ich habe zum Beispiel auch nicht so den Bedarf, mein Auto jeden Monat oder alle 2 Wochen zu waschen. Finde ich eine totale Geldverschwendung. Wenn das, weißt du, die andere Seite von mir anders sieht, dann soll der mit dem Auto in die Waschanlage fahren. Ich mache das halt nicht und ich mache das dann nur alle 2 Monate mal oder bei Bedarf, wenn ich das so sehe. Also von da ist das etwas, wo ich sage, ja, ich würde es anders machen, wenn die Person das öfter machen möchte und solange es nicht von mir verlangt wird, ist das dann vollkommen in Ordnung. Aber ansonsten glaube ich, ja, kann man, deswegen meine ich, Aufgabenteilung kann ich verstehen, aber manchmal gibt es immer so Sachen, wo ich sage, nee, die möchte ich machen. Alleine, dass ich weiß, ich kann das.
Ja,
das genau. Ist so ein persönlicher Anspruch, wo ich sage, ja, dann kann ich das auch. Also dann habe ich, und wenn ich es wenigstens probiert habe und es nicht ganz so gut wird oder so, egal, ja, typisch Rasenmähen zum Beispiel, mache ich auch nicht gerne und bei mir sind die Ecken bestimmt nicht besonders hübsch, aber egal, mache ich trotzdem dann fertig.
Genau. Und ich glaube, da sind wir aber auch beide die Typen für, wenn jetzt auch im Backofen, in der Spülmaschine, im Auto irgendwo ein Fehlercode angezeigt wird, ja, dann muss man sich, genau, muss man sich halt diese Bedienungsanleitung, Handbuche im Internet, wo auch immer, googeln und gucken, wie kann ich diesen Fehlercode jetzt beheben? Und wenn man es dann nach 3 Versuchen nicht hinbekommen hat, ja, dann gestehe ich mir auch ein, muss ich wahrscheinlich jemand anderen fragen. Aber ich habe es versucht.
Das finde ich, das ist ja auch total in Ordnung. Also ich habe ja gar nicht den Anspruch, dass ich in allem ja da diese Kompetenz habe. Bloß weil wir ja auch gesagt haben, strategische Inkompetenz setzt man ja für sich so, damit man gar nicht erst mit diesem Thema behelligt wird.
Ja.
Und von da
machen wir also nicht.
Machen wir nicht. Und da können wir also, was ist jetzt so, geben wir so einen kleinen Appell raus, dass wir sagen, hinterfragt euch mal, ne? Habt ihr irgendwie Themen strategische Inkompetenz in eurer Partnerschaft oder auch in anderen Beziehungen? Und vor allem, wenn euch das bei Finanzen auffällt, na, da ändern, finde ich ganz wichtig, da ändern und da.
Das kann man nicht komplett outsourcen, abgeben und anderen, ja, die Entscheidungsgewalt überlassen.
Auf gar keinen Fall, finde ich auch. Das ist sehr wirklich persönlich fahrlässig.
Deep Dive. Hi, ich bin Kim und im heutigen Deep Dive geht es darum, wie Frauengesundheit und Finanzen zusammenhängen und was das alles mit unserem Beckenboden zu tun hat, denn der geht uns alle an. Frauen mit Kindern, Frauen ohne Kinder, Frauen, die vielleicht einmal Mutter werden wollen oder es auch nicht vorhaben. Denn was bringt die beste Altersvorsorge und der perfekt geplante Familienhaushalt, wenn unser Körper nach Schwangerschaften, Geburten oder auch einfach durch die Jahre nicht mehr mitmacht? Und genau da setzen wir heute an. Dafür habe ich heute Dr. Rike Herrmann und Katharina Charisse von der Mama Academy zu Gast. Die beiden sind Expertinnen für Beckenbodengesundheit und haben auch ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht, das wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Rike ist außerdem Gynäkologin mit eigener Praxis hier in Frankfurt und Katharina arbeitet als Mentorin sowie Prä- und Postnataltrainerin. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr heute da seid.
Hallo, liebe Kim. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir tiefer einsteigen, erzählt doch mal selbst kurz allen, die euch noch nicht kennen, was die Mama Academy eigentlich ist und was ihr macht.
Die Mama Academy haben Rike und ich vor 5,5 Jahren tatsächlich gegründet und mittlerweile ist es eine Empowerment-Plattform für ganzheitliche Mama-Gesundheit, was bei uns, sage ich mal, wirklich ein ganz großer Teil der Mission ist, dass wir einfach Frauen begleiten mit ganz viel Wissen, was wir haben, aus den unterschiedlichsten Perspektiven, also dem medizinischen Teil, aber auch den mentalen Teil und auch natürlich den Realitätscheck aus dem eigenen Mama-Leben, weil insgesamt sind 5 Kinder um uns herum. Also Rike hat 3, ich habe 2. Und was es auch ganz besonders macht, ist, glaube ich, auch diese Verbindung zwischen dieser Medizin, also dem Wissen, auch was das Training betrifft, das große Herz, aber halt eben auch unseren eigenen Erfahrungen, was wir gemeinsam einfach schon gemacht haben. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir diese Phase, in der eine Frau schwanger ist und auch Mama wird oder auch Mama ist und dann auch wieder zurück zum Frau bleiben, so zurückgeht, dass das einfach eine sehr, sehr kraftvolle, aber auch sehr verletzliche Phase in dem Leben einer Frau ist. Und dass wir die einfach durch wirklich kompetente Begleitung stärken wollen. Und das machen wir nicht nur alleine, sondern wir haben uns jetzt irgendwann vor 2,5 Jahren circa auch dazu entschlossen, Fachexpertinnen auszubilden. Das heißt, wir machen das auf körperlicher Ebene durch eine Yogalehrerausbildung im Bereich Prä- und Postnataltraining, aber auch im Bereich der Beckenbodengesundheit. Und da bilden wir ganz explizit Fachexpertinnen wie Frauenärztinnen, Osteopathinnen, Physiotherapeuten und Hebammen aus. Und das ist mittlerweile mit einer der größten Teile in dieser Mission, weil wir einfach auch wissen, dass wir beide zu zweit, auch wenn es online ist oder eben auch bei Rike in der Praxis vor Ort, das können wir gar nicht alleine decken. Also wir brauchen wirklich ein ganz, ganz starkes, großes Netzwerk, damit wir Frauen in der Dachregion wirklich gut begleiten können. Und da brauchen wir andere Frauen an der Seite, die mit uns für die Mission losgehen. Es sind mittlerweile über 275 Fachkräfte, die wir ausbilden durften in den letzten 2,5 Jahren. Und das ist so der Academy-Teil. Und für alle Frauen, die eben in der Schwangerschaft sind oder auch die nach der Geburt in die Rückbildung gehen. Da haben wir eine Online-Plattform aufgebaut in den letzten 5,5 Jahren, um diese Frauen mit Online-Kursen zu begleiten. Und da ist auch wieder der Teil, dass wir medizinisch aufklären, also ganz viel Wissen auch über den Beckenboden mitgeben, unter der Geburt, aber auch in der Rückbildung und ganz viele praktische Übungen. Also wie trainiert man wirklich richtig? Wie kann man vielleicht auch erkennen, wenn was nicht so gut funktioniert? Und wir ermutigen in dem Sinne auch ganz stark und bewusst dazu, sich Fachexpertinnen eben noch dazu zu holen, wenn man dann eben nicht weiterkommt. Und genau, ansonsten findet man uns auf Social Media. Da sind wir relativ groß gewachsen über die letzten Jahre und wir haben auch einen sehr erfolgreichen Podcast. Und wie du schon gesagt hast, da sind wir ganz stolz drauf, ist eben im letzten Jahr mit dem Südwestverlag unser Buch Die Beckenbodenrevolution rausgekommen. Und damit, ich glaube, das Schöne ist auch, wir wissen ja auch, dass da auch viele Frauen, die eben auch im Business unterwegs sind, auch deinen Podcast hören. Und ich finde es ganz schön. Wir haben damals angefangen mit Beckenboden-Workshops per Zoom während Corona und mittlerweile ist da eine ganze GmbH draus gewachsen und wir beschäftigen einige Menschen mit unserem Unternehmen und sind da sehr, sehr stolz drauf.
Wow, wie toll. Ja, ich zähle mich selbst auch zu eurer Instagram-Community. Ich kenne euch auch aus Instagram und folge euch auch schon lange. Und ihr habt mich durch 2 Schwangerschaften und 2 Rückbildungen begleitet. Deswegen kann ich das sehr bestärken, beziehungsweise bestätigen, dass ihr Frauen bestärkt, die sich gerade so in dieser vulnerablen Phase befinden. Und ich habe auch total viel Motivation daraus geschöpft, mich irgendwie um meine Rückbildung zu kümmern, aber jetzt auch nichts zu überstürzen. Ja, genau. Also der Beckenboden ist auf jeden Fall das Thema. Und was das mit den Finanzen auch zu tun hat, da müssen wir jetzt noch die Brücke schlagen. Wir sprechen ja hier im Podcast immer über Finanzthemen und auch ganz viele Themen, die Familie und Finanzen betreffen. Also wie wir unser Geld gut einsetzen. Wir sprechen über Elterngeld, wir sprechen über Altersvorsorge, über Absicherung für die Familie. Was dabei aber fast komplett fehlt, ist die Grundlage für all diese Finanzpläne, und zwar unser Körper. Und wenn ihr mal so auf euren Praxisalltag schaut und auch auf die Mama Academy, warum gehört denn die Beckenbodengesundheit eigentlich genauso in diese Finanzplanung? Und zwar auch für Frauen, die Kinder haben, als auch für Frauen, die vielleicht keine Kinder haben.
Ich habe da relativ lange drüber nachgedacht und habe versucht, wirklich den Transfer relativ bildlich so hinzubekommen. Und dabei ist es mir heute Morgen so gekommen, als ich so gefrühstückt habe, dass es für uns ja so ist, dass wir, und das war schon immer so, auch als ich eine Ausbildung angefangen habe nach dem Abitur, dass ich immer Geld genommen habe, auch wenn es kleine Summen war, und die weggepackt habe und gespart habe. Und das waren am Anfang, wo ich noch nicht so viel Geld verdient habe, wirklich kleine Beträge von 30, 40 Euro im Monat, was für mich damals echt richtig, richtig viel war. Aber ich habe sie beiseite gepackt und ich finde, dieses Sparen lernen, das hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Es gibt Menschen, die nehmen ihr Geld und geben das sehr gerne aus. Und es gibt eben Menschen, die sind extrem sparsam, oder es gibt Menschen, die so den Mittelweg finden zwischen ich spare einen Teil, aber ich lebe trotzdem gut. Und alles das finde ich, also zumindest die sparen, ich finde, das hat ganz, ganz viel mit Disziplin zu tun, das auch wirklich zu tun. Und eben auch mit der Idee, dass wenn es mal eine Phase gibt, in der ich eben eine Rücklage brauche, dass auch etwas da ist. Und ich finde, da kann man eigentlich auch so schön diesen Transfer einfach wiederum sehen, weil wenn ich halt eben schon mir auch was aufgebaut habe und eine finanzielle Absicherung, eine Rücklage habe, dann gibt es mir auch quasi wie so eine finanzielle Freiheit oder Möglichkeit, mich bewusst für etwas zu entscheiden, wenn ich es brauche. Und das finde ich ist gerade so in der Gesundheit auch ein Teil. Und das ist für mich nicht nur der Teil, wenn es wirklich irgendwann notwendig ist oder zu spät ist, weil ich ein Leiden habe, sondern es ist auch aktiv in meinem Alltag, auch heute. Also ich habe mich heute für mich bewusst dafür entschieden, heute Morgen eine Stunde zum Sport zu gehen. Ich habe mich bewusst davor entschieden, vor ein paar Jahren mich im Fitnessstudio anzumelden und bewusst diesen monatlichen Beitrag einfach zu leisten. Und mit dem Output, dass ich für mich selbstbestimmt entscheide, wie ich mich mit meinem Körper, aber auch mit meiner eigenen Gesundheit auseinandersetzen möchte. Und das hat für mich ganz, ganz viel auch mit Selbstbestimmung zu tun, finde ich, weil wir wissen, dass unser Krankensystem zwar im Vergleich zu anderen Ländern auf jeden Fall besser ist, aber dennoch ist es so, dass wir halt auch sehr viele Sachen einfach selbst zahlen müssen für eine gewisse Zeit, bevor wir überhaupt, also auch was Prävention betrifft, bevor wir überhaupt ein Leiden bekommen. Das heißt, für mich ist die ganz große Frage, was braucht mein Körper, was spüre ich, was brauche ich jetzt auch präventiv und wie viel Freiheit habe ich da rein zu investieren. Und das ist genauso, wenn ich wieder zurückgehe zu diesem kleinen Sparen, ist es so für mich die Frage, ich packe sie ja auch in ETFs oder ich packe sie in die Anlage oder ich mache das oder lege es mir einfach auf ein anderes Konto zurück, damit wenn halt mal die Waschmaschine kaputt geht, genauso sehe ich das eben auch ja mit diesem ein bisschen Sparen, weil für mich ist die wichtigste Phase eigentlich gerade bei der Beckenbodengesundheit und da schiebe ich jetzt gleich auch den Ball zu Rieke zu. Wann entscheide ich mich ganz bewusst dafür, mit dem Beckenboden etwas zu tun? Das ist halt leider oft erst der Moment, wenn man in der Rückbildung ist. Aber eigentlich sollten wir Frauen schon vor der Schwangerschaft anfangen, erstmal zu verstehen, was ist das und wie kann ich dafür sorgen, dass ich halt eben im hohen Alter nicht an Risiken oder Risiken habe, gewisse Leiden zu haben, wie so eine Inkontinenz. Wenn ich zum Beispiel auch keine Kinder haben will, bedeutet das nämlich nicht, dass ich nicht davon betroffen sein kann. Möchte ich aber Kinder haben, ist natürlich das Risiko von Folgeschäden deutlich größer als bei Frauen ohne Kinder. Wir können das Risiko minimieren und da ist auch eine Investition tätig oder notwendig, finde ich, weil wir können ja auch während der Schwangerschaft schon Kurse besuchen, wir können auch in osteopathische Behandlung gehen, wir können zu einem Beckenboden-Check-up gehen, um uns halt bewusst damit auseinanderzusetzen, um der Geburt etwas Positives beizutragen, um eben Folgeschäden, sag ich mal, minimieren zu können. Und da fängt eigentlich schon das Investment in mich selber an. Und später in der Rückbildung ist es dann eigentlich nochmal natürlich die Frage, wie war jetzt die Schwangerschaft, wie war jetzt die Geburt? Hm. Und Rieke, ich glaube, da kannst du medizinisch auch noch was dazu sagen.
Ja, aus medizinischer Sicht ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass egal, ob ich Kinder bekomme oder nicht, wenn wir anschauen, wie hoch denn das Problem von Beckenbodenbeschwerden ist und die häufigste Beschwerde sind sicherlich die Inkontinenz, gerade die Belastungsinkontinenz. Dann gibt es noch die sogenannte Dranginkontinenz, also dass man häufig erstmal auf die Toilette muss, den Harndrang nicht mehr unterdrücken kann und dann vielleicht sogar auf dem Weg zur Toilette den Urin schon verliert. Dann haben wir 2 von 3 Frauen, die betroffen sind im Alter. 2 von 3 Frauen haben eine Inkontinenz. Das ist verdammt viel. Da rechnet man nicht damit, wenn man jung ist und vielleicht auch, wenn man keine Kinder bekommt. Aber spätestens, wenn es zur hormonellen Umstellung Richtung Menopause geht, wird das Thema Beckenboden eigentlich bei, sagen wir, fast allen Frauen relevant. Und wie Katharina schon gesagt hat, es gibt Dinge, die wir präventiv tun können. Dazu gehört natürlich einmal schon vor oder in der Schwangerschaft sich um den Beckenboden zu kümmern, was nachweislich einfach das Risiko für Folgeschäden reduziert. Aber auch wenn ich keine Kinder bekommen möchte, gibt es Dinge, die ich in meinem Alltag meiden kann. Zum Beispiel schwere Lastenheben, extremer Leistungssport mit High-Intensity-Belastungen. Ja, also auch Läuferinnen sind zum großen Teil inkontinent, Leistungssportlerinnen oder auch andere Sportarten wie Gewichtheben oder Volleyballspielerinnen, wo es halt häufig zu Aufprellen kommt auf dem Boden, also große Belastung für den Körper. Und da kann ich natürlich auch, was das Finanzielle angeht, natürlich präventiv arbeiten. Ja. Und Prävention ist leider in der gesetzlichen Krankenkasse nicht abgebildet. Das heißt, wenn ich gesetzlich versichert, krankenversichert bin, werden keine Kosten übernommen für Dinge, die ich präventiv tue. Sei es eine präventive osteopathische Behandlung zum Beispiel, sei es ein präventiver Beckenboden-Check-up, wo man mal schaut, wie steht's denn um meinen Beckenboden? Kann ich den denn überhaupt willentlich ansteuern? Weil ungefähr 1/3 der Frauen kann ihren Beckenboden nicht ansteuern. Mal zu gucken, trainiere ich überhaupt richtig, wenn ich trainieren möchte? Ja, und dann natürlich auch Dinge wie mein Sport, den ich tue, ne? Wenn ich mich im Fitnessstudio anmelde, wenn ich einen Beckenbodenkurs besuche etc. Das sind alles Kosten, die man ja auch in sich hinein investiert. Und wenn ich dann aber irgendwann sag mal, Beckenbodenbeschwerden erstmal habe und die da sind, ja, dann ist es auch so, dass in Deutschland zum Glück, ja, Operationen werden übernommen von der Krankenkasse. Aber wenn es dann in den Bereich Therapie geht, auch da wieder Physiotherapie, ist es häufig der Fall, dass man keine gut ausgebildeten Physiotherapeuten findet, die mit einer Krankenkassenzulassung arbeiten, sondern die meisten arbeiten nur noch privat, weil es sich einfach kaum noch rentiert und auch die Behandlungszeit einfach zu gering ist, die über die Kasse abgedeckt wird. Das heißt, hier auch im Raum Frankfurt, die meisten BeckenbodentherapeutInnen arbeiten gar nicht mehr mit der Krankenkasse zusammen. Auch ich arbeite in meiner Praxis privat. Warum? Weil ich einfach 40 Minuten Zeit mir nehmen kann für die Patienten mit Beckenbodenbeschwerden. Das wird in der Krankenkasse auch nicht abgebildet. Das heißt, auch da vielleicht in spezialisierte ExpertInnen sein Geld investieren zu müssen oder auch zu können, ist natürlich super sinnvoll.
Jetzt habe ich auch schon rausgehört, dass gerade nach einer Geburt die Rückbildung auch eine essentielle Phase ist. Ich denke, jeder hat schon mal von einem Rückbildungskurs gehört. Das ist eben der Kurs, den man nach einer Geburt dann so macht. Ich persönlich kenne ihn häufig auch so, dass man da sitzt und das Baby genau in dieser Stunde dann Hunger hat, gewickelt werden will oder sonst was. Das heißt, manchmal nimmt man an diesem Kurs vielleicht auch einfach nur teil. Was macht denn eine wirklich gute Rückbildungsphase aus? Wirklich jetzt auch jenseits von so einer Teilnahme an einem Kurs?
Ich glaube, es ist die Kombination aus der Unterstützung und auch dem Kurs, den du dir suchst tatsächlich, weil es ist in der Tat auch bei mir so gewesen, genauso wie du das jetzt gerade beschreibst. Bei meinem Sohn war es so, dass er einfach extrem viel geschrien hat. Hätte ich nicht eine Hebamme gehabt, die ihn einfach sehr viel getragen hat während der Rückbildungsstunde, dann hätte ich, glaube ich, eine effektive Stunde dran teilgenommen. Und ich glaube, einen wichtigen Grundsatz muss man auf jeden Fall oder beziehungsweise einen Mythos muss man eigentlich mal so widerlegen, ist, dass viele Frauen denken, ich habe jetzt so einen 8 Wochen Kurs gemacht und jetzt ist die Rückbildung vorbei. Und das ist in der Tat nicht so. Wir wissen, dass es bis zu einem Jahr und auch viel, viel länger dauern kann, bis das wirklich abgeschlossen ist, weil zum einen erstmal der Körper heilen muss und zweitens einen Beckenboden wieder aufzutrainieren oder auch eine Rektusdiastase wirklich vollständig zu schließen, das schaffen wir in der Regel nicht in 8 Wochen. Und das wissen viele nicht. Das heißt, für uns ist auch ein Teil dieser Mission genau darüber eben aufzuklären, wie kann ich das erkennen und wann spüre ich auch, dass irgendetwas noch nicht stimmt. Das heißt, für uns ist, die natürlich auch Online-Rückbildungskurse anbieten, wir sagen nicht, geh nicht vor Ort in den Kurs, aber für mich ist ganz, ganz essentiell wichtig zu sagen, hol dir unseren Kurs, auch wenn du vor Ort in einen Kurs gehst, weil der wird nach 8 Wochen vorbei sein. Unser geht aber mindestens 12 Monate. Und wenn du innerhalb dieser 12 Monate, wo du halt eben auch hormonelle Veränderungen noch hast, auch wenn du, also wenn die Frau stillen sollte und der Schlafmangel dann auch richtig reinkickt, dann wird man das körperlich spüren. Und dann ist es gut, dass man etwas an der Hand hat, was man relativ schnell machen kann. Und da meine ich schnell im Sinne von, Baby schläft jetzt 30 Minuten, jetzt kann ich auf die Matte gehen. Jetzt kann ich was für mich machen. Und das haben wir extra so konzipiert, dass man alles zwischen 15 bis 60 Minuten mit uns eben trainieren kann, gut angeleitet, mit dem Wissen hinten dran, dass man einfach dran bleibt, weil das erfahren wir ganz oft, dass viele Frauen dann demotiviert sind und sich dann auch ärgern, dass sie das Geld investiert haben. Du wirst dich mit Sicherheit genauso geärgert haben wie ich, weil davon hätte ich mir auch eine Hose kaufen können. Es hätte mich wahrscheinlich glücklicher gemacht, als immer nur meinem schreienden Kind mit den anderen Muttis im Raum zu beglücken, tatsächlich. Ja. Was für mich aber auch dazu gehört, ist halt eben so ein Gang zu Rieke in die Praxis, um zu gucken, okay, was passiert eigentlich auf so einem Ultraschall, wenn ich den Beckenboden anspanne und wo ist auch der Osteopath oder der Physiotherapeut meines Vertrauens. Also das gehört für mich ganzheitlich eigentlich zusammen. Ich glaube aber dennoch, dass wir anfangen mit diesem Online-Rückbildungskurs oder auch in, also sagen wir mal, am besten in Kombination mit einem vor Ort, weil es uns den sozialen Anschluss gibt, aber eben auch dafür sorgt, dass wir wieder reinkommen, auch den Körper wahrzunehmen und zu spüren, weil das ist auch etwas, was uns ja ganz oft verloren geht nach einer Geburt und Schwangerschaft.
Ja. Und man muss sagen, einmal in der Woche zu trainieren ist natürlich für einen Muskelaufbau jetzt nicht unbedingt das, was viel bringt. Ne? Am besten ist natürlich, wir machen auch noch mal mehrmals in der Woche ein paar Übungen. Und deswegen ist es halt auch sinnvoll, wenn man einen Rückbildungskurs hat, wo man auch einfach vielleicht 2 oder 3 Mal trainieren kann, wenn es gerade die Phase ist, wo man es schafft. Ne? Oder wenn man halt sagt, hey, jetzt ist gerade bei uns so der Wurm drin, weil es noch ein Geschwisterchen da und das ist die ganze Zeit ist irgendwie Krankheitswelle und ich komme nicht dazu, dann kann ich nach 2 Monaten wieder anknüpfen und kann wieder anfangen, weil es auch zum Beispiel so ist, dass wir mehr Inkontinenzfälle haben ein Jahr nach der Geburt als 3 Monate nach der Geburt, ne, weil die Alltagsbelastungen nach einem Jahr wieder größer werden. Die Frauen in der Regel weniger trainieren, weniger machen, das Baby ist aber schwerer. Ja, oder wenn ich eine lange Zeit stille, keinen Zyklus habe, kickt dann auch noch so ein bisschen der Hormonmangel rein, das Bindegewebe ist weich, wo wir einfach gerade auch das gezielte Training wieder haben müssen.
Okay, das heißt, Rückbildung sollte auf jeden Fall mal das gesamte erste Lebensjahr des Kindes stattfinden. Und euer Tipp ist auf jeden Fall auch, dass man die Zeiten, die man im Alltag dafür aufwenden kann, immer wieder häufiger investieren sollte in den Sport und jetzt sich natürlich nicht nur auf diesen 6- bis 8-wöchigen Rückbildungskurs stützt.
Ja.
Jetzt ist es ja so, dass das auch alles Geld kostet. Mit was kann man da rechnen? Also welche Leistungen müssen Frauen typischerweise auch selbst zahlen, auch wenn wir jetzt mal an so einen Beckenboden-Check denken?
Also in der Regel ist es so, dass bei der Nachsorge beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin gar nicht nach dem Beckenboden geschaut wird. Mein Ziel mit der Weiterbildung oder unser Ziel ist es natürlich auch gerade die Frauenärztin zu erreichen und ich versuche auch dort zu zeigen, wie man wirklich ganz schnell so einen Überblick sich verschaffen kann über die Beckengesundheit, Beckenbodengesundheit der Frau, um es auch in eine Kassensprechstunde integrieren zu können, ja. Und dann vielleicht die Patientin auch an die richtigen Stellen weiterleiten, wenn sie ein Problem haben. Sagen wir mal, das ist jetzt nicht der Fall. Und ich wohne irgendwo, vielleicht im ländlichen Bereich, wo es aber auch keine andere Gynäkologin gibt, die sich spezialisiert hat. Dann muss ich mal rechnen, dass so ein Beckenboden-Check-up mich ungefähr 200 bis 250 Euro vielleicht kostet. Wo ich dann wirklich auch, je nachdem hoffe ich, überall qualifizierte Fachkräfte habe, die mich auch weiterbringen. Also ich sehe das wirklich bei mir in der Praxis als erstmal eine einmalige Investition. Ja, das heißt, sie kommt und mein Ziel ist es, dass sie dann nicht jede Woche wieder bei mir ist, sondern dass sie wirklich weiß, was ist mit mir los und wie sieht mein weiterer Weg aus. Ne? Und vielleicht gebe ich auch schon Hilfsmittel und Trainingsmittel an die Hand. Dann, wenn ich jetzt eine Patientin habe, die gesetzlich versichert ist, dann versuche ich schon und ich sage, sie braucht Physiotherapie, dann versuche ich natürlich schon, dass sie irgendwie von ihrer Frauenärztin ein Rezept bekommt für Physiotherapie. Da sind halt viele recht zurückhaltend, aber man hat das Recht. Wenn Beschwerden da liegen, da würde ich ja auch wirklich drauf, penetrant drauf beharren, dass man das Rezept bekommt. Das sind in der Regel 6 mal 20 Minuten Sitzung. Ist besser als nichts, ja. Wenn das aber nicht der Fall ist und vielleicht auch vor Ort niemand ist, dann muss ich gucken, wie viel kostet so eine physiotherapeutische Sitzung. Ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht 100 Euro. Oder wenn ich Verwachsungen habe, die vielleicht auch im Bereich der Kaiserschnittnarbe zum Beispiel sind und meine Rückbildung beeinflussen, ne, dann auch osteopathische Behandlung würde ich auch mal so in dem Bereich schätzen. Und dann die Investition in einen guten Rückbildungskurs. Ja, zum Teil wird ja was von den Krankenkassen bei Vorortkursen übernommen, aber das sind eben 8-Wochen-Kurse. Und man muss halt, sollte wirklich gucken, wer leitet den Kurs und was ist für eine Fachexpertise dahinter. Das ist einfach extrem wichtig, weil mir bringt es nichts, wenn da jemand im Kurs ist, der sagt, ich soll mit meiner Vagina Heidelbeeren aufpflücken oder Gras zupfen. Da versteht eine normale Frau, glaube ich, nicht, was sie tun soll, weil das hat sie noch nicht getan in ihrem Leben. Also jemand, der wirklich mich anleitet und mir zeigt, wie ich meinen Beckenboden richtig anspanne, damit ich auch was von dem Training habe. Ja. Unsere Kurse zum Beispiel kosten 209 Euro und sind für ein Jahr mit auch noch der Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Das ist so das, wo ich sagen würde, das sind Investitionen, die man tragen sollte oder mit einberechnen sollte. Ja, wenn ich jetzt aber mal überlege, was investieren die meisten in ihren Kinderwagen? 1.000 bis 1.500 Euro? Ganz ehrlich, der eBay-Kleinanzeigenmarkt ist so groß. Man kann auch einen Secondhand-Kinderwagen kaufen und sich dann 500 Euro sparen und die in die Rückbildung investieren und in seinen eigenen Körper. Dem Baby ist es egal, ob es in einem neuen Kinderwagen liegt oder in einem Secondhand-Kinderwagen, ne? Also ich glaube, da kann man schon einiges auch, gerade was die Erstausstattung geht, ein bisschen einsparen.
Das ist gut, das auch mal so auf dem Schirm zu haben, weil da denkt man ja vor allem, wenn man das erste Kind bekommt, überhaupt nicht dran. Also man denkt bis zur Geburt und danach wenig irgendwie drüber hinaus.
Ja, doch, die Klamotten dann noch so fürs Baby und der Wickeltisch muss super mega süß aussehen und schön und alles perfekt gestylt, aber das ist dem Baby komplett egal, ja. Also mein Drittes hat jetzt nur die gebrauchten Sachen bekommen und dem geht's nicht schlechter.
Ja. Und was ist denn jetzt, wenn ich jetzt auch schon die Geburt schon länger hinter mir habe und die Rückbildung, wie gesagt, dann schon einige Zeit her ist, ich aber trotzdem in meinen Beckenboden investieren will? Lohnt sich das dann noch? Oder ist es einfach dann zu spät, wenn da halt schon eine gewisse Zeit stattgefunden hat? Oder genauso auch, wenn ich vielleicht gar keine Schwangerschaft hatte, aber jetzt langsam Richtung Menopause gehe?
Also es lohnt sich immer, den Beckenboden zu trainieren. Unsere Muskulatur ist immer trainierbar. Natürlich, je älter ich werde, desto weniger Muskelmasse habe ich im Körper. Desto wichtiger ist es natürlich auch, das zu überkompensieren, also es stärker zu trainieren auch. Und man kann immer anfangen, seinen Beckenboden zu trainieren. Und wenn ich jetzt in der Situation bin, noch nie mit meinem Beckenboden etwas zu tun hatte, vielleicht auch keine Kinder geboren und jetzt merke ich in der Menopause, oh, irgendwie ist eine Schwäche da, auch da würde ich investieren, einmal in eine Fachexperte, die einmal untersucht und schaut, spanne ich richtig an, kann ich den Beckenboden auch richtig entspannen und kann ich in mein eigenes Training, mit meinem eigenen Training starten. Das lohnt sich in jedem Falle und zu jeder Zeit.
Okay. Und wir haben jetzt auch viele Hörerinnen, die so zwischen 35 und 55 sind. Das ist ja dann so genau dieser Zeitpunkt, wo sich der Körper auch mit Blick auf die Menopause verändert und die Hormone sich langsam umstellen. Welche Rolle spielt jetzt explizit der Beckenboden in dieser Phase? Und wie sehr zeigt sich vielleicht auch genau dann das, was vorher in Sachen Rückbildung und Training passiert ist oder halt auch eben nicht so passiert ist?
Ja, also die lange Zeit unseres Lebens kompensiert auch das straffe Bindegewebe, sage ich mal, Beckenbodenleistung, der Beckenboden, aber auch das Bindegewebe, die Vaginalschleimhaut sind alle östrogenabhängig. Sobald das Östrogen fällt in der Umstellungszeit, muss der Muskel mehr halten. Ja, und das Bindegewebe wird eben schwächer. Das heißt, Organe werden mobiler. Es kann häufiger zu Inkontinenz kommen, aber auch die Blasenschleimhaut wird dünner, was den Harndrang häufiger macht. Ja, da kann man natürlich mit lokalen Östrogensalben drangehen, aber wir haben insgesamt den Verlust von Muskelmasse. Ab dem 35. Lebensjahr verlieren wir 1% der Muskelmasse pro Jahr.
Ab dem 35.
Und wir haben auch zudem noch natürlich normale Alterserscheinungen, die das Bindegewebe schwächer werden lassen, nicht nur hormonell, sondern wir haben auch einen Wasserverlust im Körper. Und dann werden Schwächen halt einfach deutlich sichtbarer, wenn der Rest nicht noch kompensieren kann. Und wenn ich aber die ganze Zeit über mein Leben lang meinen Beckenboden gut trainiert habe, dann weiß ich erstens, wie ich es mache. Und zweitens gehe ich schon mit einem stärkeren Beckenboden in diese Umstellungsphase hinein.
Ja. Wow, dass es so früh beginnt. Ich glaube, das ist einem auch häufig vielleicht gar nicht so bewusst. Und während wir drüber sprechen, fällt mir gerade auch mal auf, wie häufig auch Werbung für Binden, also für blasenbedingte Blaseninkontinenz in der Werbung sind. Das ist mir letztens in Vorbereitung auf die Folge auch mal aufgefallen, weil mein Bewusstsein dafür ein bisschen geschärft wurde. Das zeigt einfach nur noch mal, wie groß dieses Problem auch ist. Gut, wenn jetzt eine Hörerin sagt, ich möchte Beckenbodengesundheit bewusst in meine Finanzplanung aufnehmen, welche drei Dinge würdet ihr da ganz oben auf die Liste setzen? Wofür sollte man bewusst Geld einplanen?
Also ich glaube, das ist das, was Rieke schon gesagt hat. Also was ich wirklich auch als Trainerin sagen kann, was ich am allerschönsten finde, ist, wenn man wirklich einen Beckenbodencheck macht. Das kannst du auch in der Schwangerschaft machen. Also wir sind ja jetzt letzte Woche in Wien gewesen und haben da die Fortbildung gehalten und hatten dann auch die unterschiedlichen Frauen, die sich gegenseitig geschallt haben. Und wir haben eine Schwangere dabei gehabt und ganz viele Nicht-Schwangere. Ich finde es enorm cool zu sehen, wenn man sieht, was man vermeintlich nie für sich selber 100% sagen kann, mache ich das gerade richtig. Weil der Beckenboden ist für uns Frauen ja so ein Mysterium, ja. Man weiß nie so genau, kriege ich jetzt alle drei Schichten und das, was ich dort fühle, ist das jetzt richtig oder nicht? Und wenn du aber mal so ein Bild hast und siehst, was da wirklich passiert, hast du ja eigentlich eine Bestätigung oder dein Gehirn kann zumindest das verknüpfen, was man selber wahrnimmt im Spüren mit dem, was man eben halt sieht. Und das finde ich ist total schön, auch schon vor einem Kinderwunsch zu machen. Ja, also jede Frau sollte das machen. Also ich finde das total cool, einfach mal das vor Augen zu haben. Plus eben Physiotherapeuten oder Osteopathen. Ich finde, für mich gehören die in meinem Leben gehören die definitiv mit dazu. Ich gehe da lieber hin als zu jeder Massage im Massagestudio um die Ecke, weil der Körper einfach so viel Stress, so viel Alltag, so viel Schönes, so viel Schlechtes mit sich trägt, dass da einfach Menschen, deren Job es ist, uns da einfach auch unterstützend an die Hand gehen können. Es ist ja nicht nur eine innerliche Behandlung, sondern auch vielleicht äußerlich, ne? Auch gerade was Körperhaltung betrifft, was die Atmung betrifft. Also da gehört so viel mit dazu und das ist auch was wir oftmals gar nicht so im Kopf haben, wie krass beteiligt unser Beckenboden in all diesem ganzen Setting eigentlich ist. Und ich würde Kurse besuchen, tatsächlich. Also wenn man jetzt gar keine Kinder hat und auch keine möchte, finde ich Yoga und Pilates, finde ich absolut der Oberknaller. Das finde ich aber auch, wenn man eben Mama ist oder auch schwanger ist, wirklich eine hervorragende Sportart, um sich eben einfach vorzubereiten auch und auch in der Rückbildung mit zu integrieren, weil sie halt einfach den Beckenboden mit ganz vielen Haltungen, die wir annehmen, krass mittrainieren und auch dafür sorgen, dass wir eine starke Mitte haben. Und diese starke Mitte ist auch für unser Mindset extrem wichtig als Frau. Und das finde ich eigentlich was ganz, ganz Schönes.
Schön. Also auf jeden Fall lieber Yoga und Pilates statt Jumping Fitness, wenn wir auf den Becken
rumfliegen. Zusätzlich.
Okay, dann vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar, ihr seht ja Frauen, die viel in ihre Beckenbodengesundheit investiert haben, aber wahrscheinlich auch häufig Frauen, die es eben gar nicht getan haben. Gibt es da einen Aspekt, bei dem ihr immer wieder denkt, oh, wenn Frauen wüssten, was das langfristig kostet, jetzt gesundheitlich und finanziell gesehen, dann würden sie hier sofort ganz anders entscheiden?
Ich glaube, ich würde als allererstes mal auf die Lebensqualität hinweisen, weil ich bin jetzt dieses Jahr 40 geworden, ich habe 2 Kinder und in der Arbeit mit so vielen Frauen, das, was wirklich auffällt, ist, wie viel Zeit und Lebensqualität dadurch verloren geht, wenn wir das außer Acht lassen. Und das kann man manchmal finanziell gar nicht aufwiegen, finde ich. Wenn wir jetzt jemanden haben, der wirklich Probleme hat, erstens mal muss der jemanden finden, der ihm hilft. Also das heißt, man muss auch so stark sein, wenn jemand das Körperbewusstsein hat, hey, hier stimmt irgendwas nicht, jemanden zu finden, der das ernst nimmt. Es gibt Frauen, die gehen Gott sei Dank weiter und weiter und weiter, bis sie jemanden finden wie Rieke, der wirklich sagt, okay, hier stimmt was nicht. Das kostet Zeit, das kostet Nerven, das macht traurig, das macht den Lebensalltag oft nicht happy. Dann ist es auch Einschränkungen vielleicht auch mit den Kindern. Also ich möchte nicht darauf verzichten, mit meinen Kindern aufs Trampolin gehen zu können, nur weil ich ein Beckenbodenproblem habe. Weil das ist vielleicht was, was mir früher richtig viel Spaß gemacht hat. Seilspringen oder joggen gehen oder was auch immer. Und ich finde, das gehört so viel dazu, weil so Laufschuhe anziehen und durch einen coolen Wald laufen oder am Meer entlang, das kann man gar nicht mit Geld aufwiegen, wenn einem das richtig Freude bereitet im Körper und in der Seele. Und auch die Zeit, Termine machen, hinzugehen, jemanden zu suchen, wieder dahin zu gehen. In der Zeit kann man auch so viel Schöneres machen. Und deswegen, ich glaube, das ist etwas unter all dem, was wir jetzt heute noch nicht so beleuchtet haben, was wir ganz, ganz oft vergessen. Und gerade mit Kindern ist Zeit noch viel kostbarer, die man für sich selber hat, die man sich aber einräumen sollte, um einfach auch für sich selber was zu tun. Es hat ganz viel, finde ich, mit Selbstliebe und Selbstbestimmung zu tun.
Schöner Abschluss. Vielen Dank für eure Zeit. Ich glaube, wir nehmen ganz viel aus dem Gespräch mit, vor allem auch, dass Rückbildung Beckenbodengesundheit jetzt kein Wellness oder Luxus ist, sondern am Ende wirklich auch darüber entscheiden, wie viel Lebensqualität wir uns selbst zugestehen. Gerade das, was du jetzt zuletzt nochmal gesagt hast. Ja, wenn ihr, liebe Hörerinnen, also das nächste Mal eure Finanzen plant, Sparrate fürs Kind, ETFs fürs Alter, Rücklagen für den Alltag, dann darf da vielleicht eine weitere Zeile auftauchen, und zwar ein Budget für eure Gesundheit, für euren Beckenboden und für Angebote, die euch wirklich gut tun. Vielen Dank, liebe Rieke und liebe Katharina, dass ihr eure Expertise heute mit uns geteilt habt. Und auch die Beckenbodenrevolution vorgestellt habt. Das Buch und die Mama Academy verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Schaut da unbedingt mal vorbei, wenn ihr tiefer einsteigen wollt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr jemanden kennt, für den das Thema wichtig ist, dann teilt die Folge auch gern weiter. Lasst uns einen Kommentar da oder schreibt uns, welche Fragen rund um Finanzen wir als nächstes aufgreifen sollen. Damit verabschiede ich mich für heute aus dem Deep Dive. Danke, dass ihr zugehört habt.
Community Corner.
Wir haben eine Folgefrage erhalten. Ich glaube, das kommt aus unserem Let's Talk About aus Folge 363, als wir über die Notgroschensituationen gesprochen haben und wann der für uns gute Dienste geleistet hat.
Ja, als ich meine schlimme Abschleppnummer erzählt habe. Ah, okay.
Genau. Deswegen, die Community-Frage lautet jetzt also: Was tun, wenn der Notgroschen immer wieder in Anspruch genommen werden muss? Wie kann er wachsen?
Ja, das hören wir ja immer mal. Das glaube ich, zu Beginn manche da so ein bisschen so einen kleinen Struggle mit haben. So, und das nicht gleich irgendwie, ich sage jetzt mal, eine Symbiose, ne, mit sich wird. Und hier würde ich immer sagen, also, so ein bisschen Disziplin braucht das schon. Und zwar die Disziplin, sich an seine Budgets zu halten, die man sich gestellt hat. Und wenn ich ihm sage, auf meinen Notgroschen sollen jeden Monat 150 Euro, dann ist das auch mit das Erste, was nach meinem Gehaltseingang von meinem Konto weggeht. Das finde ich ist ganz wichtig. Und am besten, erstmal, wenn wir auf dieses Szenario gehen, vielleicht auch eine andere Bank, dass man das Tagesgeldkonto oder so nicht bei der gleichen Hausbank hat, gerade wenn man merkt, dass man da verführt wird, wenn man das jetzt untereinander sieht in seiner Kontenübersicht, dass man dann sagt, ich gebe das auf ein anderes Institut, eröffne es da und sehe das vielleicht auch nicht immer. Und dann würde ich aber genauso schauen, sind vielleicht die Budgets nicht richtig aufgestellt? Habe ich mir einfach ein Notgroschenbudget gestellt und kann mir das gerade bei meinem aktuellen Lebensstil gar nicht leisten? Na, also ich muss hier meine Geldflüsse kennen, was wir immer sagen, ich muss gucken, wohin fließt mein Geld. Und im Zweifel, wenn ich jeden Monat auf Null bin, ohne was zu sparen, heißt es einmal dahin zu schauen, wo könnte ich dann vielleicht was sparen. Und da eins unserer schönen Beispiele ist ja dann vielleicht einmal weniger essen zu gehen oder zweimal weniger essen zu gehen im Monat. Also wo auch immer, ich sage jetzt mal so, der Geldfresser sitzt. Na, der uns das so macht. Also da wirklich genau hinzuschauen und das für sich zu kalkulieren. Und wenn man dann in diese Versuchung kommt, auch einfach zu sagen, jetzt gehe ich am Coffeeshop vorbei. Und spätestens 20 Meter weiter ist ja der Impuls weg, mir einen Koffer to go zu kaufen. Ja, und dass man wirklich da einfach für sich Disziplin lernt. Das braucht manchmal auch die ersten Momente des Nein-Sagens. Und darum, da würde ich hier also so ein bisschen zusammenfassen. Also einmal entweder auf ein anderes Institut zu schauen, immer zu gucken, habe ich das Budget richtig gesetzt? Wenn nicht, erstmal wirklich mich, ja, auch zum Beispiel mein anderes Budget reduzieren, damit ich dieses Budget habe. Und das als dritten Punkt, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber das würde ich auch mal sagen, sich selbst zu priorisieren. Ja, also sich selbst in dem Fall die Bezahlung oder den Aufbau eines Notgroschens für sich zur Priorität zu machen. Ich sage immer, wenn man in der Regel krank ist, weißt du, machen wir uns auch zur Priorität, weil wir uns aufs Sofa legen und einen Tee kochen. Ja, das können wir bitte auch beim Notgroschen tun, dass wir dort uns zur Priorität machen und sagen, das ist mir wichtig, das ist mein Ziel und dann sage ich eben zu bestimmten Sachen nein.